NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böhnke. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. EU-Sondergipfel. In Brüssel beginnt der Machtkampf um weitere EU-Spitzenposten. Überraschung im NSU-Prozess. Angeklagte Schäpe entzieht Verteidigern das Vertrauen. Verfassungsänderung. Bund soll Universitäten finanziell unterstützen dürfen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem Urteil. Niederlande mitverantwortlich für Massaker von Srebrenica. Und Hoffnung. UN sieht Chancen für ein Ende der AIDS-Epidemie. Zu unserem ersten Thema. Nach der gestrigen Wahl von Jean-Claude Juncker zum Kommissionschef durch das Europäische Parlament wollten die EU-Staats- und Regierungschefs heute eigentlich weitere Spitzenposten in der EU neu bestimmen. Doch die Erwartungen wurden bereits gedämpft. Zu groß ist offenbar noch die Uneinigkeit. Zwei Ämter stehen im Blickpunkt. Die Nachfolge der Britin Ashton als EU-Außenbeauftragte und der Posten des jetzigen EU-Ratspräsidenten Rompuy. Informationen dazu von Wolfgang Langmesser.
Die Erwartungen auf einen Kompromiss waren nicht besonders hoch gesteckt. Bei der Ankunft in Brüssel schaltet die Bundeskanzlerin noch einen Gang zurück.
Ich bin dafür, dass wir, wenn wir entscheiden, dann auch die offenstehenden Fragen sehr umfassend klären. Ob das heute schon gelingt, glaube ich eher nicht.
Laut Angela Merkel könnte heute Nacht also nicht einmal der neue europäische Außenminister feststehen. Auch der französische Präsident François Hollande stellte kein Ergebnis in Aussicht und zog sich auf inhaltliche Fragen zurück.
Ce qui compte pour la France, c'est moins les personnes que les orientations et les objectifs.
Für Frankreich zähle weniger die Person als politische Orientierung und Ziele. Für den europäischen Chefdiplomatenjob hatte der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi seine Außenministerin Federica Mogherini ins Rennen geschickt. Bedenken gegen sie kommen vor allem aus osteuropäischen Mitgliedstaaten wegen zu russlandfreundlicher Positionen. Außerdem habe sie nicht genügend Format für das wichtige Amt des europäischen Außenministers, sagt auch Elmar Brok, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament.
Sie hat kaum Erfahrung als Außenministerin, ist kurz erst im Amt. Und wenn ich die Schwierigkeiten sehe, die wir um Europa herum haben und dass wir europäische Außenpolitik erst aufbauen müssen, dann weiß ich nicht, ob jemand mit so mangelnden Erfahrungen das machen kann.
Nicht noch einmal dürfe eine Newcomerin die EU-Außenpolitik managen, wie die Britin Catherine Ashton, sondern eine Persönlichkeit, die sich auch gegenüber den Interessen der Mitgliedsländer durchsetzen könne. Rebecca Harms, Fraktionschefin der Grünen.
Wenn wieder es heißt, wer ist denn die hohe Beauftragte? Was hat die denn bisher gemacht? Wofür steht die denn eigentlich? Ich glaube, dass das eine Erfahrung war, die nicht gut war für die Außenpolitik der Europäischen Union. Ich glaube, dass dieses Mal jemand benannt werden sollte, der oder die eine lange außenpolitische Erfahrung hat.
Rückendeckung bekam die italienische Außenministerin dagegen vom österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann, auch ein Sozialdemokrat.
Ich halte Federica Mogherini für eine sehr gute Kandidatin und jetzt werden wir diskutieren, werden wir sehen, welche Vorschläge es noch gibt.
Aber auch andere Namen sind für den Außenbeauftragten im Gespräch. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski und die EU-Kommissarin für Menschenrechte Kristalina Georgieva aus Bulgarien. Von der Entscheidung wird dann abhängen, welche Politiker als EU-Ratschef in Frage kommen. In den vergangenen 5 Jahren leitete der Belgier Herman Van Rompuy die europäischen Gipfelrunden. Je nach Parteienfamilie, geografischer Herkunft und Geschlecht des EU-Außenministers gibt es dann für Spitzenjob Nummer 2 andere Konstellationen.
Überraschung im Münchner NSU-Prozess heute Nachmittag. Er steht auf der Kippe. Denn die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Schäpe hat ihren 3 Verteidigern das Vertrauen entzogen. Das teilte der Vorsitzende Richter während des Verfahrens mit. Er setzte daraufhin den Prozess bis zum kommenden Dienstag aus. Aus München, Holger Schmidt.
Sie habe kein Vertrauen mehr in ihre Anwälte. Das solle der Polizeibeamte bitte dem Vorsitzenden Richter ausrichten. Mit diesem lapidaren Satz an einen Polizeiobermeister, der im Gerichtssaal für Sicherheit sorgen sollte, hat die Hauptangeklagte Beate Schäpe den NSU-Prozess heute in Aufregung versetzt. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl erläuterte Schäpe die Lage. Sie könne ihre 3 Pflichtverteidiger nur ablehnen, wenn eine schwere Störung des Vertrauensverhältnisses vorliege. Sie habe die Möglichkeit, das bis morgen um 14 Uhr schriftlich in der Haft zu begründen. Einstweilen werde der Prozess unterbrochen. Vor dem Gericht kam es zu tumultartigen Szenen, als die 3 Anwälte Schäpes das Gebäude verließen.
So, jetzt tun Sie uns einen Gefallen, respektieren Sie
bitten, und lassen Sie uns bitte jetzt alleine. Erklärung ab.
Sie wollen keine Erklärung abgeben und das wohl aus gutem Grund. Denn es ist kaum vorstellbar, dass alle 3 Anwälte nicht mehr am Prozess teilnehmen werden. Denn dann müsste nach 128 Tagen alles im NSU-Prozess von vorne beginnen. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Vorsitzende einen oder zwei der drei Anwälte weiter zur Anwesenheit verpflichtet und Beate Zschäpe die Möglichkeit gegeben wird, einen neuen Anwalt zu benennen. Ausgerechnet gestern wurde der renommierte Frankfurter Strafverteidiger Hans-Wolfgang Euler auf der Zuschauertribüne gesehen. Er hat unter anderem die RAF-Terroristin Verena Becker verteidigt. Doch seine Anwesenheit kann auch purer Zufall sein.
US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel haben telefoniert. Das ist in normalen Zeiten keine Nachricht, aber wir haben keine normalen Zeiten in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Es war das erste Gespräch zwischen beiden seit dem Bekanntwerden der jüngsten Spionagefälle in Deutschland. Was über das Telefonat bekannt wurde und welche Reaktionen es gab, das fasst Dietmar Riemer für uns aus Berlin zusammen.
Regierungssprecher Steffen Seibert gab sich so verschlossen und diskret wie immer, wenn es um Vertraulichkeiten am Telefon geht zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama.
Die Bundeskanzlerin und der amerikanische Präsident haben ihre Auffassung zu diesem Themenkomplex ausgetauscht. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich, weil das Gespräch als vertraulich vereinbart wurde, zu weiteren Details des Gesprächs hier keine Stellung nehmen kann.
Ob Verständnis oder nicht, gefragt wird aber dennoch, und Seibert bestätigte, was zurzeit die Sache zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten so schwierig macht.
Es gibt in der Tat tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die Frage des Einsatzes von US-Nachrichtendiensten.
Und diese tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten sind bislang alles andere als ausgeräumt. Der Regierungssprecher verteidigte zudem auch die Ausreiseanforderung an den Geheimdienstrepräsentanten gegen Kritik aus den Vereinigten Staaten. Das sei das diplomatisch übliche und angemessene Verhalten einer Regierung, wenn eine solche Situation im Raume stehe. Die Regierung habe allerdings sogar damit gedroht, den Diplomaten notfalls sogar auszuweisen, wenn er nicht von selbst seine Koffer packe.
Wir bleiben in Berlin. Die Bundesregierung will eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der Wissenschaft erreichen. Das Kabinett beschloss dazu heute die Vorlage für eine entsprechende Grundgesetzänderung. Mit der geplanten Neuregelung soll es dem Bund künftig erlaubt werden, anders als bisher möglich, dauerhaft in Hochschulprojekte zu investieren. Bislang war dies nur begrenzt möglich. Thorsten Huhn berichtet.
Seit 2006 sind Forschung und Bildung reine Ländersache. Der Bund hat in diesem Bereich nichts zu sagen. Bei vielen Forschungsprojekten ist allerdings die finanzielle Hilfe des Bundes notwendig, weil die Länder die Mittel nicht alleine aufbringen können. In solchen Fällen sprang auch bisher der Bund ein, allerdings unter strikten Bedingungen, wie Bundesbildungsministerin Johanna Wanke heute erklärte.
Der Nachteil im Grundgesetz bisher seit 2006 ist, dass diese Kooperationen temporär, thematisch begrenzt und nicht institutionell sein dürfen.
Damit Bund und Länder künftig weitgehend ohne Einschränkungen bei Forschungsprojekten zusammenarbeiten können, soll nun das Grundgesetz geändert werden. Mit dem Ziel,
dass erweiterte Kooperationen von Bund und Ländern im Hochschulbereich möglich sind, dass es jetzt dauerhaft möglich ist, zu fördern, gemeinsam zusammenzuarbeiten, dass es möglich ist, institutionell von Seiten des Bundes in Hochschulen zu fördern. Das heißt, wir haben jetzt einen zusätzlichen Gestaltungsspielraum für die gemeinsame Wissenschaftsförderung.
Man könne dann strategisch und verlässlich bei überregional wichtigen Projekten zusammenarbeiten, wenn es beide Seiten wollten. Jedes Projekt muss von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen werden. Alle Bundesländer müssen zustimmen. Die Bundesbildungsministerin nennt Beispiele.
Das kann natürlich eine exzellente Einrichtung sein, die man fördern oder unterstützen will. Das können aber alles Dinge sein, die einen Mehrwert für das Wissenschaftssystem bringen.
Damit solche Kooperationen künftig möglich sind, muss das Grundgesetz geändert werden. Dazu ist sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die im Bundestag ist gesichert, die im Bundesrat noch nicht, weil die Grünen, die in mehreren Ländern an der Regierung beteiligt sind, Vorbehalte haben. Sie halten die Reform für unzureichend. Sie plädieren dafür, das Kooperationsverbot ganz abzuschaffen. Johanna Wanker zeigt sich daher vorsichtig.
Ich bin im Gespräch mit den Ländern, auch mit denen, die eine grüne Komponente in der Landesregierung haben, und kann sagen, dass meine Antworten, die ich dort bekomme, was ich höre in den Verhandlungen, unterschiedlich sind.
Die Zustimmung der Länder könnte erleichtert werden durch das Angebot des Bundes, die Kosten für das BAföG vollständig zu übernehmen. Das würde den Ländern über 1 Milliarde Euro im Jahr zusätzlich bringen. Aber nur, wenn sie der Grundgesetzänderung zustimmen. Am 19. Dezember soll der Bundesrat abstimmen. Es geht aber nur um Änderungen im Wissenschaftsbereich. Für die Schulen bleiben die Länder auch künftig alleine zuständig. Ministerin Wanker sieht in der Grundgesetzänderung trotzdem einen wichtigen Schritt.
Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Durchbruch, eine Weichenstellung für die Zukunft weit über diese Legislaturperiode hinaus. Wir haben einen Aufbruch, der, glaube ich, wenn man das so pathetisch sagen kann, ein guter Tag ist für den Wissenschaftsstandort Deutschland.
Ein Bericht war das von Thorsten Huhn. Hören Sie dazu auch unseren heutigen Kommentar von Ulrike Bosse.
Es gibt noch gute Nachrichten. Dass das Bundeskabinett heute die Änderung des Grundgesetzes auf den Weg gebracht hat und das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Hochschulbereich aufheben will, das ist für die Hochschulen eindeutig eine gute Nachricht. Und ein schönes Zeichen, dass die Politik manchmal auch lernfähig und in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Mit großem Aufwand und mit langer Vorgeschichte wurde 2006 die Föderalismusreform verabschiedet, um die Kompetenzen von Bund und Ländern klarer voneinander abzugrenzen. Bildung ist Ländersache. Hochschulen sind Bildungseinrichtungen. Dort sollte der Bund sich künftig also raushalten. Nur für konkrete Forschungsprojekte sollte er Geld geben. Insgesamt aber gilt das sogenannte Kooperationsverbot. Mit teilweise verhängnisvollen Konsequenzen für die Hochschulen. Denn nicht alle Bundesländer waren und sind in der Lage oder willens, ihren Universitäten auf Dauer die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Einerseits, um immer mehr Studierenden gute Lehre anbieten zu können, andererseits, um in der Forschung so konkurrenzfähig zu sein, dass sie die vom Bund bereitgestellten Gelder in diesem Bereich einwerben können. Und selbst wer in der Konkurrenz besteht, kann Probleme bekommen. Da haben Spitzeninstitute etwa im Rahmen der Exzellenzinitiative viel Geld vom Bund erhalten, eine tolle Infrastruktur aufgebaut und hervorragende Forscher geholt. Aber wie das alles nach Auslaufen der Exzellenzinitiative 2017 weiterfinanziert werden soll, ist längst nicht überall geklärt. Oder weil es sehr viel mehr Studienanfänger gibt, finanzieren Bund und Länder im Rahmen des sogenannten Hochschulpaktes gemeinsam zusätzliche Studienplätze. Das Programm läuft 2020 aus. Sollte es danach immer noch mehr Studierende geben als erwartet, müssten die Länder und ihre Hochschulen nach bisheriger Rechtslage allein mit dem Problem fertig werden. Dass der Bund in Zukunft auch längerfristig fördern und nicht nur einzelne Forschungsprojekte, sondern auch Hochschuleinrichtungen, also zum Beispiel ganze Institute fördern darf, ist da eindeutig ein Fortschritt. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass in den meisten Fällen die Zustimmung aller Länder notwendig ist, wenn der Bund Hochschulen Geld geben will. Man kann fragen, was die überregionale Bedeutung ist, die Voraussetzung für so eine Förderung ist. Offen bleibt, ob insgesamt genug Geld zur Verfügung stehen wird für die Grundfinanzierung der Hochschulen. Und selbstverständlich kann man sich wünschen, dass das Kooperationsverbot im Bildungsbereich insgesamt aufgehoben wird, damit sich auch die Lage von Schulen und Kitas verbessert. Nur, den Hochschulen ist mit solchen Maximalforderungen, wie grünen Politiker sie mit Blick auf die grünen Stimmen im Bundesrat erheben, nicht gedient. Bundestag und Bundesrat sollten in ihrem Interesse diesen ersten Schritt zur Aufhebung des Kooperationsverbotes mitgehen. Wenn er zum Erfolg führt, werden die nächsten dann vielleicht auch leichter.
Ulrike Bosse kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Fast zwei Jahrzehnte nach dem Völkermord von Srebrenica hat ein Gericht den niederländischen Staat für die Deportation von rund 300 Opfern mitverantwortlich gemacht. Ein Zivilgericht in Den Haag stellte damit erstmals fest, dass ein Heimatstaat einer UN-Truppe eine Mitverantwortung für Kriegsverbrechen trägt. Der Klage der Angehörigen der Opfer, der sogenannten Mütter von Srebrenica, wurde damit zum Teil stattgegeben. Susanne Bode berichtet.
Am 13. Juli 1995 hatten die 300 Männer Schutz bei den niederländischen Blauhelmen gesucht, auf der Flucht vor den Serben. Die Dutchpet-Truppe, wie die niederländischen Soldaten genannt werden, ließ sie aber weiterziehen. Direkt in die Arme der Armee von Ratko Mladic, der schließlich 8000 Männer und Jungen im Tal von Srebrenica hinrichten ließ. Die Richterin des Haager Gerichtes, Larissa Alwin, begründete ihr Urteil heute so. Diese besondere Position des Lagers und das Wissen über das Risiko der Flüchtlinge hat das Gericht zu der Überzeugung gebracht, dass Dutchpet den Beschluss hätte fassen müssen, die Männer nicht aus dem Lager zu lassen. Zwar machte die Richterin die Niederlande nicht für die Ermordung der 8000 Muslime verantwortlich, wie die Kläger es beantragt hatten. Aber der Tod der 300 Männer aus dem niederländischen Lager war für Larissa Alwin eine Folge ihres Handelns.
Dutchbat heeft onrechtmatig gehandeld.
Dutchbat hat den Fehler gemacht, an der Deportation dieser Menschen mitzuwirken. Es ist sicher, dass diese 300 Menschen heute noch leben würden, wenn Dutchbat sie bei sich behalten hätte.
Die Leben waren gebleven, als Dutchbat wel juist zou hebben gehandeld.
Geklagt hatten die Mütter von Srebrenica, eine Vereinigung der Angehörigen der Opfer. Die Vereinigung kämpft seit langem für Wiedergutmachung der Massenhinrichtungen. Für sie war das Urteil 19 Jahre nach dem Massaker ein erster Erfolg. Vor 2 Jahren waren sie noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit einer Klage gegen die UNO gescheitert. Jetzt wollen sie dort weiter prozessieren. Wir gehen weiter nach Straßburg. Aber wenn wir da kein Glück haben, dann wissen wenigstens unsere Enkel, dass dies ein Krieg gegen die Moslems in Bosnien-Herzegowina war. Das Massaker von Srebrenica gilt als folgenschwerstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Den Haager Urteil hat erstmals einem Heimatstaat einer UN-Truppe eine Mitverantwortung für Kriegsverbrechen gegeben. In den Niederlanden ist das Entsetzen über die Rolle ihrer Blauhelmsoldaten groß.
Nach der gescheiterten Waffenruhe hat Israel erneut mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen gedroht. Aus Regierungskreisen verlautete, falls nötig, würden Bodentruppen in begrenztem Umfang eingesetzt. Die Luftangriffe wurden unterdessen fortgesetzt. Dabei sind bislang nach palästinensischen Angaben über 200 Menschen getötet worden.
Auf Bahren, gehüllt in weiße Leichentücher, werden im Gazastreifen die Opfer der vergangenen Nacht zu Grabe getragen. Nach der gescheiterten einseitigen Feuerpause hat Israel seine Angriffe wieder aufgenommen. Hunderttausende Palästinenser wurden mit SMS-Nachrichten, automatisierten Anrufen und auch von Kampfjets abgeworfenen Flugblättern aufgefordert, ihre Häuser in einigen Teilen des Gazastreifens zu verlassen, um sich vor bevorstehenden Angriffen zu schützen. Aber wohin sollen die Menschen? Der Küstenstreifen ist ja von allen Seiten her abgeriegelt. Dieser Mann wohnt eigentlich im Norden des Gazastreifens. Nun hat er mit seiner Familie Zuflucht in einer Schule der Vereinten Nationen in Gaza stattgefunden. Mit starrem Blick sitzt er im Hof der Schule. Aus seinen Worten sprechen Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Sie haben alles, Panzer, Kampfflugzeuge. Was haben wir denn? Sie bekämpfen eine unbewaffnete Nation, die nichts hat, eine arme Nation. Was sollen wir bloß machen? Viele der Menschen, die Israels Militär zur Flucht aufgefordert hat, wissen nicht wohin, bleiben auch deshalb in ihren Häusern und sind damit in Lebensgefahr. Israel greift die vermuteten Stellungen der Hamas und des islamischen Dschihads aus der Luft an und beschießt sie mit Panzerhaubitzen und von Kriegsschiffen aus. Erneut kamen Menschen ums Leben, darunter ein 10-jähriger Junge. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen stieg auf mehr als 200. Rund 1400 Menschen wurden palästinensischen Angaben zufolge verletzt. Gestern Abend forderte der andauernde Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen das erste Todesopfer auf israelischer Seite. Weil der Beschuss nicht endet und Hamas Israels Bereitschaft zur Feuerpause schlicht ignorierte, wächst der Druck auf Premierminister Netanyahu, die Bodenoffensive gegen den Gazastreifen zu befehlen. Israels Bevölkerung ist mehrheitlich dafür. Und auch Hardliner aus Netanyahus Regierungskoalition fordern ununterbrochen den Einmarsch in den Gazastreifen. Zum Beispiel Außenminister Lieberman. Soweit ich informiert bin, können wir unseren Kindern keine normalen Sommerferien garantieren, ohne eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Wir müssen Gaza nicht beherrschen, wir müssen keine Siedlungen errichten. Wir müssen sicherstellen, dass alle Hamas-Terroristen entweder von dort fliehen oder verhaftet werden oder sterben. Wir können keine Situation akzeptieren, in der Terroristen in jedem beliebigen Augenblick das normale Leben in Israel stören und 6 Millionen Menschen in die Bunker rennen. Israelische Medien zitieren Quellen aus der Armee, wonach die Truppen mindestens 2 oder 3 Wochen brauchen würden, um die militärische Infrastruktur der Hamas wie Tunnelsysteme oder unterirdische Raketenabschussstellungen zu vernichten. Benjamin Netanyahu aber möchte den Einmarsch offenkundig vermeiden. Die Hamas schießt unterdessen weiter Raketen auf Israel. Ihr Sprecher Fawzi Bahoum erklärte: Wir sind nicht lebensmüde. Wir führen die Bürger von Gaza nicht in den Abgrund. Wir wollen keine Fortsetzung des Krieges. Aber wir wollen die Unterdrückung des Gazastreifens aufheben. Das kann man auch so interpretieren, dass eine Lockerung der Blockade des Gazastreifens für die Hamas ein Anreiz sein könnte, die Angriffe zu beenden. Sie fordert die Öffnung des Grenzübergangs Rafah von Ägypten in den Gazastreifen. Doch wie könnte eine offene Grenze dort effektiv kontrolliert werden, um zu verhindern, dass Hamas die Waffenlager auffüllt? Die französische Regierung hat eine europäische Kontrollmission ins Spiel gebracht. Und Palästinenser Präsident Abbas hat einem Medienbericht zufolge angeboten, die Sicherheitskräfte seiner Autonomiebehörde aus dem Westjordanland könnten die Aufgabe übernehmen. Wenn Kairo der Hamas eine Öffnung des Grenzübergangs in Aussicht stellt, wäre das möglicherweise geeignet, eine Waffenruhe zu erreichen.
Tim Aßmann berichtete zu einem anderen Konfliktherd. Ungeachtet aller Friedensbemühungen verschärfen sich in der Ukraine die blutigen Auseinandersetzungen. Bei Kämpfen soll es erneut Tote gegeben haben. Es sind die Separatisten, die heute Erfolge melden. Zur aktuellen Lage im Land Andrea Beer.
Das Ziel in Kiew ist weiter klar. Die ukrainische Regierung möchte so schnell wie möglich ihr Gewaltmonopol zurück und die Grenze zu Russland dicht machen. Denn nach Ansicht von Kiew liefert Russland ja darüber Waffen und Geld an die Separatisten. Glaubt man diesen, dann wurden die Erfolge der ukrainischen Armee der letzten 1,5 Wochen heute zumindest gebremst. Denn die Regierungstruppen sind wohl in Bedrängnis geraten. Sie verloren offenbar die Kontrolle über den Ort Marinowka, der ihnen eine wichtige Verbindung ermöglicht hatte, von der umkämpften Grenze ins Land. Das Innere und von dort aus weiter. Separatistenführer Strelkov ließ sich im Internet von seinen Leuten dazu befragen.
Wir haben Marinowka angegriffen, um den Korridor zu kappen, der die südliche Gruppe der ukrainischen Armee mit ihrem Hauptkontingent verbindet.
Das Ganze war auch heute wieder begleitet von schwerem gegenseitigen Beschuss durch Artillerie und Raketen. Die Separatisten behaupteten außerdem, sie hätten ukrainische Flugzeuge abgeschossen. Für Fachleute ein Indiz, dass sie weiterhin die entsprechenden Waffen besitzen. Für den ukrainischen Präsidenten Poroschenko tut sich unterdessen eine weitere Front der Auseinandersetzung auf. Der Einsatz der Armee im eigenen Land ist ohnehin schwierig. Er wird international und in der Ukraine selbst ganz genau verfolgt. Und eine Offensive ist da besonders problematisch. Zurzeit gibt es im Osten des Landes fast täglich Tote und Verletzte und immer öfter sind auch Zivilisten darunter. Erst gestern wurde ein Wohnblock aus der Luft beschossen, mindestens 11 Menschen sollen gestorben sein. Die ukrainische Regierung bestritt einen solchen Einsatz. Trotzdem haben solche Vorfälle möglicherweise auch Folgen für die Motivation der Soldaten in der ukrainischen Armee. Sie haben eher weniger Erfahrung mit aktiven Kämpfen. Anders als die Separatisten, von denen einige zum Beispiel in den Tschetschenienkriegen waren. Heute demonstrierten Angehörige von Soldaten der sogenannten Antiterror-Operation vor der Präsidialverwaltung in Kiew. Sie bemängelten unter anderem, dass die Söhne der Reichen nicht kämpfen müssten und die schlechten Bedingungen für Soldaten. Eine Kritik, die ein Soldat im ukrainischen Radio teilte.
Nicht weit von Isvarino im Gebiet Lugansk sind wir zur Stadt Krasnodon gekommen. Es gab keine Technik, keine Munition, keine Funkverbindung und kein Wasser. Wir werden mit Raketen beschossen und von unserem ganzen Bataillon sind nur ein paar Menschen übrig geblieben.
Poroschenko hofft unterdessen, dass der EU-Gipfel in Brüssel schärfere Sanktionen gegen Moskau bringt. Angela Merkel ließ nach einem Telefonat mit Poroschenko immerhin erklären, sie sei mit ihm einig, Russland habe die Erwartungen nur unzureichend erfüllt.
Das ist eine Nachricht, die hätte man vor ein paar Jahren noch für unvorstellbar gehalten. Die Vereinten Nationen sehen eine große Chance, bis zum Jahr 2030 die Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS unter Kontrolle zu bringen. Wirksamere Medikamente und eine gestiegene Sensibilität durch Aufklärung sind die Gründe für diese Hoffnung. Rainer Hartmann berichtet.
Mehr denn je ist es möglich, die AIDS-Epidemie zu beenden. Diesen bemerkenswerten Satz hat heute der Chef des AIDS-Programmes der UN ausgesprochen, Michel Sidibé. Im Jahr 2013 gab es 1/3 weniger Neuansteckungen als noch im Jahr 2001. Weltweit tragen zwar 35 Millionen Menschen den AIDS-Erreger in sich, aber die Ausbreitung des Virus ist gebremst. Mütter werden immer besser mit Medikamenten versorgt. So kann verhindert werden, dass sich ihre Kinder mit dem HIV-Virus anstecken. Auch wissen immer mehr HIV-positive Menschen über ihre Infektion Bescheid, ändern ihre Lebensweise und nehmen Medikamente. Besondere Fortschritte gibt es dabei in Südafrika. Starben vor 10 Jahren weltweit noch 2,5 Millionen Menschen an AIDS, so waren es im Jahr 2013 noch 1,5 Millionen. Das Ziel der UN ist es, bis im Jahr 2030 AIDS fast vollständig unter Kontrolle zu bringen. Die Zahl der Neuansteckungen und der AIDS-Toten müsste bis dahin um 90% sinken, nach Ansicht der UN durchaus möglich. Die Voraussetzung dafür sei, nicht nachlassen in der Aufklärung, aber auch weiteres Geld der Regierungen in aller Welt, damit Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen Medikamente flächendeckend verteilen können. Denn immer noch warten in den armen Ländern Millionen auf diese Hilfe.
7 Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl ist der syrische Präsident Assad heute für eine dritte Amtszeit vereidigt worden. Der Machthaber legte bei einer Zeremonie von mehr als 1000 geladenen Gästen den Amtseid auf den Koran ab. In seiner Antrittsrede warnte er den Westen und arabische Staaten, sie würden sehr teuer für ihre Unterstützung der Rebellen zahlen.
Aus Sicherheitsgründen fand die Vereidigung nicht wie sonst üblich im Parlament in Damaskus statt, sondern im Präsidentenpalast. In seiner mehr als einstündigen Antrittsrede erhob Präsident Bashar al-Assad schwere Vorwürfe gegen Staaten im Westen und in der arabischen Welt, die unter dem Deckmantel einer Revolution einen schmutzigen Krieg gegen sein Land führten. Syrien sei das Opfer einer umfassenden Verschwörung, die das Ziel habe, die ganze Region zu destabilisieren. Assad war Anfang Juni für eine dritte 7-jährige Amtszeit gewählt worden. Allerdings konnte die Wahl nur in Gebieten stattfinden, die von Regierungstruppen kontrolliert werden. Die syrische Opposition hatte die Präsidentschaftswahl als Farce bezeichnet. Seit mehr als 3 Jahren herrscht in Syrien Krieg. Teile des Landes werden von oppositionellen Untergrundkämpfern beherrscht, unter anderem auch von Terroristen der ehemaligen Al-Qaida-Gruppe ISIS. Menschenrechtsgruppen schätzen, dass im Verlauf des Kriegs mehr als 170.000 Menschen getötet wurden. Rund 10 Millionen Syrer sind im Land selbst und in Nachbarländern auf der Flucht.
Ein Bericht von Hans-Michael Ehl. Noch nie gab es in Deutschland so viele Kita-Plätze, doch der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte heute aktuelle Zahlen. Danach wurden Anfang März mehr als 660.000 Kinder unter 3 Jahren in Kitas oder von Tagesmüttern betreut. Etwa 10% mehr als vor einem Jahr. Bundesfamilienministerin Schwesig begrüßte die Fortschritte, forderte aber zugleich weitere Anstrengungen, um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen decken zu können. Peter Mücke dazu.
Mit Statistiken ist das so eine Sache. Man kann sie positiv lesen.
Wir schätzen es so ein, dass wir mit flottem Tempo vorangehen.
Oder auch ein bisschen negativer.
Der Elternbedarf ist noch nicht gedeckt.
Jutta Bieringer, die Sprecherin von Bundesfamilienministerin Schwesig, macht beides. Nimmt man sich beispielsweise die Entwicklung zwischen März 2012 und März 2013 vor, dann sieht die Sache mit den Kita-Plätzen gar nicht so schlecht aus.
Um rund 64.000 stieg die Zahl der betreuten Kinder seit März 2013 an und im vorangegangenen Jahr waren es nur 38.000 Kinder, also das geht voran.
Aber eben nicht schnell genug. Zum Stichtag 1. März hatten 662.000 unter 3-Jährige einen Betreuungsplatz. Das entspricht einer Quote von 32,5%. Bei Befragungen haben aber knapp 42% der Eltern angegeben, dass sie einen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind in Anspruch nehmen wollen.
Der Elternbedarf ist noch nicht gedeckt, das ist auch klar. Das heißt, wir haben noch Nachholbedarf und sind dabei ja auch in Gesprächen mit den Ländern. Und insofern sind wir zuversichtlich, dass wir den Elternbedarf künftig auch decken werden.
Künftig heißt bis Ende 2016. Dann sollen bundesweit rund 810.000 Betreuungsplätze in Kitas oder bei Tagesmüttern zur Verfügung stehen. Größtenteils seien die bei den Kommunen aber bereits in Planung oder sogar schon im Bau. Nach wie vor gibt es beim Kita-Ausbau große regionale Unterschiede. In den neuen Bundesländern gibt es aus historischen Gründen fast flächendeckend genügend Betreuungsplätze. Kleinkinderbetreuung war in der DDR eine Selbstverständlichkeit. Dagegen haben die westdeutschen Länder Nachholbedarf. Vor allem in einigen Großstädten gibt es nach wie vor viel zu wenige Betreuungsplätze. Auch bei der Elternnachfrage gibt es große Unterschiede, vor allem zwischen Ballungszentren und ländlichen Gebieten. Dabei geht überall der Trend in Richtung Ganztags- oder zumindest erweiterten Halbtagsplatz, bei dem die Kinder erst nach dem Mittagessen abgeholt werden. Die befürchtete Klagewelle nach Einführung des Rechtsanspruchs ist indes ausgeblieben. Laut einer Abfrage bei den Jugendämtern gibt es bislang nur rund 240 Elternklagen vor den Verwaltungsgerichten. Dabei geht es aber zum Teil auch um Gebührenfragen oder die Zumutbarkeit von Entfernungen bei angebotenen Plätzen. Familienministerin Schwesig verspricht in dieser Legislaturperiode, 1 Milliarde Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung zu stecken. Weitere 400 Millionen sollen für die Sprachförderung in Kitas mit vielen Migranten zur Verfügung gestellt werden.
Peter Mücke berichtete. Und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.